Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Stellst du dir auch manchmal die Sinnfrage des Lebens? Auf der Suche nach Glück und Leichtigkeit? Ist Erfolg für dich ebenso wenig eine Frage des Zufalls? Wir reden über alles, was uns Menschen bewegt, im Kerstin Scherer Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einem Rollentausch heute bei Scherer Daily, denn normalerweise sitzen hier auf dem Stuhl entweder Kerstin oder Hermann Scherer und wir haben die Rollen heute mal getauscht. Und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, Kerstin, und ich möchte mit dir natürlich über deine Arbeit sprechen, aber vor allem über dein Buch, das hier bei uns auf dem Tisch steht. Das Buch heißt Erwacht. Worum geht's da?
Ja, erstmal danke, dass wir die Rollen getauscht haben. Ich liebe das. Und dieses Buch ist für mich ein ganz besonderes Buch. Es ist so meine Lebensgeschichte. All das, was ich keinem erzählt habe, steht auch in diesem Buch. Also dieser Beginn meines Lebens, wie ist das, so eine crazy, hellsichtige Frau zu sein, die irgendwann einmal gemerkt hat, ganz so normal wie andere bist du nicht. Und ja, und dann kam es so zu einer Flucht in den Wald und einem inneren Rückzug und trotzdem immer wieder der Versuch, ein gutes Leben zu leben. Und ich glaube, meine Geschichte ist jetzt diese, aber jeder Mensch hat eine andere Geschichte. Aber wir haben alle so kleine Geschichten, hoffentlich. Also würden wir jetzt sagen, wir schauen auf Zuckerberg, der Facebook aufgrund eines Defizits, wie er selbst behauptet, erfunden hat und damit Multimillionär geworden ist, dann sagen viele, oh, das ist so eine Vision, die ich habe, so zu werden wie ihr. Aber weißt du, ich glaube halt nicht, dass wir immer diesen großen Geschichten folgen wollen, sondern vielmehr kleinen menschlichen Geschichten folgen wollen und Erkenntnisse haben, damit wir etwas damit machen können.
Kerstin, als ich gehört habe, dass du da jetzt dein Buch geschrieben hast, habe ich mich gefragt, was jetzt erst? Ich dachte, es gäbe schon eins. Warum hast du so lange gewartet?
Das hat sehr viele Gründe tatsächlich, denn ich glaube, dass es sehr wichtig für mich persönlich war, einen Fingerabdruck zu hinterlassen und zu sagen, das ist Kerstin Scherer so, wie sie das seit Jahrzehnten macht und nicht erst seit 2 Jahren. Das ist das eine. Dann war ich sehr beschäftigt damit, wirklich meine Arbeit zu tun. Ich kam gar nicht auf die Idee, mir Raum zu schaffen, um selbst zu schreiben und zu sagen, was soll denn da hinein? Und dann war auch so die Frage, was soll denn überhaupt in ein Buch? Ein Ratgeber zu schreiben, wäre für mich nicht okay gewesen. Woher sollte ich diese Möglichkeit nehmen, einen Ratgeber zu schreiben, wenn die Menschen gar nicht wissen, wer ich bin? Also dieser erste Schritt, dann kommst du wirklich vor diese Hürde, wie über dich selbst schreiben, sowas Banales, das macht ja wohl kein Mensch. Ich weiß, das machen sehr, sehr viele. Aber das waren so diese 4, 5 Hürden, die ich erstmal genommen habe. Und dann war es plötzlich, wie das bei guten Entscheidungen immer ist. Weißt du, du stehst morgens auf und sagst, jetzt schreibe ich. Und das habe ich getan, ja.
Aber es ist ja auch eine Überwindung, über sich selber zu schreiben. Sachbuch zu schreiben ist immer noch viel einfacher. Das hat ja ein bisschen was mit Striptease zu tun.
Voll, oder? Ich dachte wirklich, boah, wirklich, wirklich. Ich glaube, so nach der 7. Seite dachte ich, wie furchtbar ist das? Also dieses Schreibe über dich, du gehst hier dein ganzes Leben nochmal durch und ich glaube wirklich, dass ich das immer wieder tue, mit anderen Menschen, mit mir selbst, aber wenn du es wirklich schreibst, das dann bleibt, siehst du, ne? Ja, voll, und wie sehr du diese Schubladen zugemacht hast und dann machst du die wieder auf. Also es war wirklich so der Moment, wo ich dachte, Freunde, bitte hier, lest mal, das ist doch total schrecklich, oder? Und dann das Feedback zu bekommen, nee, ist es nicht, wieso? Schreib mal weiter. Und plötzlich ist dann so etwas passiert. Plötzlich hatte ich Freude daran. Und ich hoffe, das merkt man im Buch auch an. Ja.
Hast du am Anfang vielleicht auch ein bisschen Angst gehabt, in eine Schublade gesteckt zu werden mit diesem Buch? In so eine Esoterik-Schublade
Klar.
vielleicht?
Deshalb bin ich so dankbar, beim Camphausen Verlag veröffentlichen zu dürfen, weil ich wirklich dachte, du kannst keinen spirituellen oder Esoterik-Verlag wählen, weil ich dieses... die Esotante, diese Beschimpfungen, ich hatte Angst davor. Wahrscheinlich stimmt das auch gar nicht, aber ich hatte Angst davor und die anderen waren zu businessträchtig. Es ist viel Business drin. Ich bin CEO eines Unternehmens, gar keine Frage. Aber es ist eben nicht nur Business und ich bin sehr dankbar, so die Mitte gewählt zu haben, was eigentlich gar nicht so mein Ding ist, die Mitte.
Aber ja. Du hast eben gesagt, CEO, Spiritualität, wie vereinbarst du das? Auf der einen Seite Geschäftsfrau zu sein, spirituell zu sein oder ist das vielleicht sogar ein Segen an der Stelle?
Und auch noch Mutter zu sein. Also, ich glaube wirklich, dass jeder Mensch seine Talente hat und die hat er wirklich zu leben. Es gibt so eine Geschichte in der Bibel, die geht also so sinngemäß, dass jeder seine Talente wirklich nehmen, sonst wird Gott böse. Das ist jetzt ganz, ganz übertrieben, ich weiß, und sehr komprimiert. Aber ich spüre das schon auch. Überall da, wo ich etwas zurückgehalten habe und eben nicht gelebt habe, da war ich nicht erfolgreich. Und diesen Schamanismus so zu leben, wie ich das heute tue, bedeutet, das wäre mir jetzt heute Morgen die Elster begegnet, hätte ich gesagt, Mensch Jörg, entweder müssen wir über die Fragen vorher reden, was ich niemals tue, oder wir machen eben etwas anderes oder suchen einen anderen Tag aus. Jetzt haben wir aber heute diesen Marienkäfer auf der Lampe hier gesehen, der übrigens immer noch da ist. Und dann weiß ich, Schamanin, oh, das bringt Glück. Das heißt, diese Sendung wird glücklich verlaufen. Ich bin wirklich mitten im Leben, mitten in der Natur und das in einem sehr straighten Dasein. Ich glaube, dass alles möglich ist und nur dann wahrhaft erfolgreich wird. Ich erlebe das ja auch. Also erst als ich mich ganz gezeigt habe, erst als ich sagte, mein Gott, that's me, ja, ich bin hellsichtig, oh, welche tolle Geschichte. Das ist nichts Tolleres, nichts Schlechteres, als andere Menschen andere Talente haben. Dafür kann ich andere Dinge weniger. Aber es zu verstecken, ist eben nicht in Ordnung. Man muss es nicht jedem sagen und nicht jedem benennen, aber innerlich zu sagen, das gehört zu mir und es anzunehmen, das ist das Wesentliche, denke ich.
Aber hast du vielleicht deine Hellsichtigkeit auch eine Zeit lang versteckt? Ich kann mir das gut vorstellen, so in deiner Kindheit, Jugend, wenn man selber vielleicht auch noch nicht damit umgehen kann, was spüre ich, was sehe ich und wie reagieren die anderen auf mich?
Ich fand es furchtbar, hellsichtig zu sein, ganz ehrlich. Ich hatte nie diesen Moment als Kind oder als Jugendliche, oh, wie toll, sondern es lag sicherlich auch daran, wenn ich so durch unser Dorf gegangen bin, weißt du, ich habe nie gesehen, oh, die Leute haben glücklichen Sex oder die lieben sich und haben ein tolles Leben, sondern da war Missbrauch, da waren schreckliche Dinge, da war Unfall, da war Tod. Die Dinge habe ich gesehen, nie das Schöne. Und ich glaube, das beschreibt auch von vornherein sehr meinen Auftrag. Also es ist auch nie mein Auftrag geworden, nur für das Schöne zu sorgen, sondern auszuhalten, was andere Menschen leiden und sie vielleicht auch bestenfalls mal von etwas bewahren zu dürfen, so war mir da Gott helfe, das zu tun. Aber ja, das war nie leicht. Ich erzähle immer so ein paar Geschichten, die stehen auch in dem Buch und es gab eine, die mich damals sehr als Kind erschüttert hat. Das kann ich anders nicht sagen. Wir haben in der Nachbarschaft ein Ehepaar, die kinderlos waren, gehabt und meine Mutter war am Wäscheaufhängen, wie das früher, weißt du, das war in den 80ern nur mal so, da hat man keinen Trockner gehabt und so, da hat man die Bettwäsche morgens aufgehangen, hat sie abends wieder abgehangen und die Nachbarin kam noch und sagte, sie fährt in Urlaub, sie freut sich so drauf und ich habe das wirklich gesehen oder wahrgenommen, also hellsehen bedeutet für mich eben nicht nur Bilder so zu sehen, sondern es auch zu schmecken und manchmal auch zu fühlen am eigenen Körper. Und andere würden das als hellfühlig, ist ja auch mal egal, wie man das nennt. Also ich habe es wahrgenommen und habe mich zu Tode erschreckt, dass diese Frau schwer verletzt nicht mehr wiederkommen wird, wenn sie fährt. Und ich habe mich nicht getraut, ihr das zu sagen. Ich war zu jung, viel zu jung. Und habe das auf meine kindliche Art und Weise ihrem Mann gesagt. Und dieser Mann, ja, du immer mit deiner Fantasie, du spinnst ja. Und er hat mich schwer beschimpft damals, schon im ersten Moment. Und das verstehe ich auch. Da kommt so ein kleines Mäuschen daher und sagt, oh, die wird dann mit schweren Verletzungen nie mehr wiederkommen und sterben daran. Das war für mich dann richtig heftig, dass sie wirklich nicht mehr lebendig zurückgekommen ist. Und ich habe ja auch diese Beerdigung mitbekommen, die Trauer aller. Aber das Schlimmste war, dieser Mann hat mich angebrüllt vor der Tür und hat gesagt, dass ich, Drecksmädchen, nie wieder dieses Haus betreten darf. Und ich durfte nie wieder durch diese Haustür gehen. Das war etwas, was mich zutiefst erschüttert hat. Und ich habe erst später als erwachsene Frau verstanden, das hat dem Angst gemacht, Aber ich glaube, dass der Glaube an Gott und der Glaube an den Teufel so groß war, dass er dachte, ich habe das verursacht. Er hat das auch so geäußert. Mhm. Und ich dachte das auch, Jörg. Ich habe das auch geglaubt. Ja. Oder das erzählst du nicht deinen Eltern, das erzählst du nicht den Nachbarn, das erzählst du keinen Freunden. Das war für mich sehr traumatisch tatsächlich. Und das.
Naja, wenn man auch das Umfeld betrachtet, ja, du kommst aus einem kleinen Dorf im Hunsrück. Das muss man immer in diesem Kontext sehen. Wie bist du denn mit diesen Anfeindungen umgegangen? Wohin bist du geflüchtet?
Also, ich sage ja ganz klar in den Wald, aber zuerst ja mal in mein Kinderzimmer ins Bett und nachts nicht schlafen können und weinen. Also das war so ich habe gezittert vor Angst, am nächsten Tag in die Schule zu gehen, anderen zu begegnen, wieder gehauen zu werden, wieder geschubst zu werden, nicht normal zu sein. Aber ich habe das doch damals nicht auf irgendeine Andersartigkeit geschoben, sondern auf Unfähigkeit. Also dieses, du bist ein Vollloser, Kerstin. Du bist schlecht in der Schule. Du kriegst nichts auf die Kette. Du bist verträumt und all so das. Und bin wirklich fast täglich in den Wald geflüchtet. Der Wald war mein absoluter Zufluchtsort. Und ich habe irgendwann eine Höhle dort gefunden. Die war halt dann die meine. Und diese Höhle war mein Zuhause. Meine Mutter ist heute noch erschüttert. Die hat heute mein Buch Probe gelesen und war völlig außer sich, weil sie sagte, ja, sie wurde angerufen. Aber sie hätte doch beileibe nicht gedacht, dass ich immer dort gewesen bin. Und wir haben diese Höhle nochmal aufgesucht und ohne Witz meine Teile dieser Sachen noch gefunden. Also es gab noch Gläser und alte verrottete Matratzen. Und ihr müsst euch vorstellen, es gab doch früher nicht diese durchgehende Matratze, sondern diese dreigeteilte Matratze. Ne? Und mein Vater war früher Kfz-Mechaniker für den Beruf und hatte immer so ein Rollding, um unter das Auto zu fahren und um sich drunter zu legen. Also so ein Brett mit Rollen unten drunter. Und dieses Brett mit Rollen unten drunter habe ich mir dann irgendwann mal ausgeliehen. Und dann bin ich mit diesem, immer so mit einer Matratze, die ich an so einer Mülldeponie bei uns da gefunden habe. Und habe dann drei dieser Matratzen peu à peu in diese Höhle geschafft. Und dann konnte ich da drauf liegen und habe da wirklich lange Stunden verbracht tatsächlich. Was zu großen Konflikten zu Hause geführt hat. Ne? Weil ich halt die Zeit vergessen habe und in der Dunkelheit erst nach Hause gekommen bin, das war nicht lustig.
Mhm. Nein, ich kann mir das gut vorstellen. Und mir stellt sich ja die Frage, wie es dann aus diesem Kind, das mit diesen Anfeindungen auch leben musste und in den Wald geflüchtet ist, dann die erwachte Kerstin geworden.
Das hat sehr lange gedauert, denn aus diesem Defizit kommt ja erstmal das Gegenteil. Ne? Was machst du als Teenie? Machst du einen auf dicke Hose, wirst laut, wirst. Also ich glaube, dass ich ein sehr lauter Teenie zwischendrin gewesen bin, sehr übergriffig, auch andere verletzend. Ich glaube wirklich, da habe ich mich sehr geschämt für später, was ich auch anderen dann dadurch angetan habe, weil ich den eigenen inneren Schmerz hatte. Ich glaube, das war nicht immer cool, was ich so gemacht habe. Und so ehrlich möchte ich sein. Aber dieses spätere, wirklich dieses spätere Zusammenbrechen, als ich 30 Jahre alt war, schwer krank werden, das war sicherlich der Hauptpunkt zu sagen, entweder du stirbst oder du gehst einen anderen Weg. Aber ich hatte keine Ahnung, welchen Weg ich gehen sollte. Und es gab viele dieser Erhellungsmomente und viele dieser Erwachungsmomente. Und es gab vor allen Dingen ja, diese schamanischen Ausbildungen, die waren nicht so schön wie heute. Heute macht ja fast jeder Schamanismus und jeder macht so Ausbildungen. Aber damals waren die wirklich, du hast verdammt nochmal in dieser Natur zu überleben. Es ist mir völlig egal, Kind, was du denkst. Du bist ein verwöhntes Gehör. Sieh zu, dass du in diesem Berg da oben zurechtkommst und als weise Frau da wieder runterkommst. Also da gab es nicht dieses, oh, wie zart, wir sitzen heute in Tür. Entschuldigung, seht mir das nach, mal bei mir sitzt man ja auch in wohl erwärmten Räumen, sondern das heißt wirklich einmal bis zum Tod und wieder zurück. Und dann lernst du richtig viel über das Leben. Ich glaube nicht daran, dass es um diesen einen Erwachtmoment geht, sondern um viele Erwachtmomente.
Prozess.
Voll. Ja. Es gab einmal diesen einen Erwachtmoment in der Zen-Meditation. Ich habe das Jahre praktiziert. Nichts denken und in diesen einen Moment hineingehen, der sich erwacht nennt, was im Buddhismus ein klar definierter Moment ist. Und ich hatte das tatsächlich. Es war ja, in dieser Askese, in dieser tiefen Meditation, Stunden, Stunden, Tage, Tage nichts essen und in tiefer Meditation. Und wirklich, mein Lehrer war mit dem Stock hinter einem und hinter mir. Da durftest du nicht einen kurzen Slack machen und einsinken. Wirklich harte Disziplin. Und irgendwann hatte ich diesen Moment. Ich war stolz wie Bolle, bin zu meinem damaligen Mönch und sagte, ist das jetzt dieser Moment? Und der schaute mich nur ganz entspannt an und sagte, ja. Und dann lächelt er ein bisschen. Und jetzt geht dein Leben genauso beschissen weiter wie vorher. Und ich dachte, Alter, sag mir das bitte vorher.
Ja. Das finde ich so einen ganz spannenden Punkt. Ich glaube, viele Menschen meinen, es ist so, bupp, die Erleuchtung und dann verändert sich plötzlich alles. Aber der Alltag ist der Alltag.
Ja, mich erschrecken Menschen, die das behaupten. Also entweder hat das bei mir nicht funktioniert. Welcome in my life. Ich bin ein ganz normaler Mensch geblieben und mache heute noch Fehler, so wie jeder andere Mensch auch. Ich glaube nicht, dass es diesen Moment gibt und man plötzlich erhaben über den Dingen und plötzlich alles sieht und weiß, so. Ich kann nur mein Bestes geben bis zum nächsten Moment. Und ich glaube, dass wir immer so Etappen nehmen, so Revolutionen. Wir haben eine Erkenntnis, eine Einsicht, damit meine ich erwacht und dann geht es lange Zeit wesentlich kraftvoller und sinnvoller weiter im Leben, bis man das nächste hat, das nächste Drama, das nächste Dilemma, die nächste Hürde und das nächste, was ist mit mir los? Und dann ringt man wieder und es ist wieder ein Kampf und man hat vielleicht eine Krise und dann geht es wieder in diese Gnade, welche Gaben habe ich, welche Talente und wieder in diese Revolution. Die liebe ich natürlich, aber die ist doch anstrengend, weil wenn ich in dieser Kraft bin, dann gibt es auch etwas zu tun und wenn es nur das zu tun ist, das Buch zu schreiben. Also es gibt immer etwas dann zu tun. Aber es ist auch ein Granate-Lebensgefühl. Das wünsche ich natürlich jedem. Und jetzt würden manche vielleicht sagen, Mensch, das hört sich so manisch-depressiv an. Aber das ist es by the way überhaupt nicht. Ja, genau.
Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram & Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast? Dann schreibe uns eine E-Mail an info@kerstinscherer.com. Wir freuen uns auf dich.